Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Er hat halt auch so härtere Features, also so härtere Gesichtszüge als Optimus Prime, ist mir aufgefallen. Also er ist im Gesicht eckiger, um mal in die Analyse zu gehen.
Genau, eckig ist böse.
Oh, muss ich jetzt lachen? Okay. Sag mal, Fabian, ich habe die ultimative Frage an dich. Wenn du ein Transformers wärst, in was würdest du dich verwandeln?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Ich kann mich, glaube ich, nur in technische Sachen verwandeln. Also jetzt klassisch denken, glaube ich, so ein Tier ist verboten, ne?
Ich würde es jetzt sagen, ich weiß nicht, ob es da irgendwie so einen Transformer-Code gibt, dass man das nicht kann oder darf. Sagen für die Sache jetzt mal nur technische Sachen.
Okay, also ich glaube, einen Haartrockner oder so brauche ich nicht. Ich glaube, ich mache das ganz langweilig. Wenn, dann würde ich gerne irgendein cooles Fortbewegungsmittel sein.
Ja.
Fliegen ist natürlich immer so ein Menschheitstraum und Fliegen ist auch ziemlich cool. Aber kein Flugzeug, denn da brauchst du eine Start- und Landebahn. Deswegen würde ich mich in einen Hubschrauber verwandeln.
Ah, okay. Das ist smart. Obwohl, könntest du nicht vielleicht auch so ein Flugtaxi sein? Das gibt's bestimmt bald. Ich weiß nicht. Aber Hubschrauber ist auf jeden Fall eine coole Idee. Ich dachte gerade, ein Fortbewegungsmittel wäre schon ganz nützlich und cool, aber könnte nicht theoretisch alles ein Fortbewegungsmittel sein, wenn man es nur doll genug möchte. Also könnte ich so ein Crossover machen, weil zum Beispiel wäre es ja praktisch, wenn ich immer einen Blu-ray-Player hätte. Und dann könnte ich ja vielleicht so ein großer Blu-ray-Player mit Rollen sein. Oder, oh mein Gott, Fabian, weißt du noch Pimp My Ride?
Aber natürlich.
Wenn die immer so einen Smoothie-Maker im Kofferraum hatten oder so, könnte einfach so ein Auto sein mit so einem kompletten Heimkino drin. Aber kann ich, wenn ich da Transformer... Das ist
eigentlich viel smarter, weil ich meine, wie oft muss ich in der vernetzten Welt mit Remote-Arbeit und so, wie oft muss ich wirklich irgendwo hinfahren? Da ist so ein Smoothie-Maker doch eigentlich viel praktischer.
Ja, doch viel besser, als unterwegs einen Film zu gucken. Die Frage ist nur, wenn ich das Auto bin, kann ich dann in mir selbst auch Filme gucken? Das weiß ich nicht. Das müssen uns die anderen, glaube ich, mal beantworten. Vielleicht ist der Hubschrauber doch die bessere oder logischere Wahl. Aber ich weiß nicht. Könnt ihr ja, alle Leute, die jetzt zuhören, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr wärt, wenn ihr ein Transformer wärt. Und gut, dass wir das geklärt haben, würde ich sagen. Und damit herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, unserem Podcast über Filme und Serien, powered by Vodafone. Jetzt, wo wir dieses Wissen haben, kann ich dir vielleicht auch mal kurz vorstellen, Fabian, obwohl alle Leute, die uns hören und sehen, dich wahrscheinlich kennen. Du bist einfach mein Kollege von GigaTV Mag, beziehungsweise von diesem Podcast. Normalerweise moderierst du den auch, wenn ich da bin. Und ja, schön mit dir zu podcasten heute. Erneut.
Dankeschön.
Und hallo.
Hallo.
Ja, genau. Wir möchten heute über den neuen Transformers-Film reden. Und ich dachte, ja, ich habe mich so ein bisschen dran erinnert, was so meine Meinung zum Transformers-Franchise ist oder sein könnte. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir war es immer so ein bisschen so, ich würde mich selbst jetzt nicht so als Transformers Ultra bezeichnen.
Gibt es die überhaupt, frage ich mich da.
Ah, okay. Ja, naja, anscheinend gibt es schon krasse Ultra-Fans, denn die Filme waren echt erfolgreich. Also der erste Film ist 2007 rausgekommen und danach gab es ja noch diverse weitere Filme und vor allem Transformers 3 und Transformers 4, die haben um die 1 Milliarde Dollar eingenommen.
Also das jeweils, ist schon krass.
Ne? Jeweils, ja. Genau. Und danach ist es so ein bisschen abgeflacht. Also Transformers 5 zum Beispiel, wir sind schon beim fünften Film, war finanziell eher eine Enttäuschung. Das bedeutet aber in dem Rahmen trotzdem noch 605 Millionen Dollar. Also
Joker 2 würde sich, glaube ich, freuen, wenn er 605 Millionen Dollar einspielen würde.
Ja, das stimmt. leider wahrscheinlich schon. Also es gibt auf jeden Fall oder gab damals ein echt großes Fandom dafür. Ich muss auch sagen, ich war auch sehr, also ich glaube, bis auf den ersten Teil, den ich jetzt noch mal geschaut habe, vorgestern, glaube ich, habe ich alle Transformers-Filme auch eher so gegen meinen Willen gesehen. Also schon natürlich mit meinem Willen, weil ich vorm Fernseher saß. Aber die liefen halt super häufig im Fernsehen. Also das war irgendwie so mega der Hype und alle haben über Megan Fox geredet. Und ich weiß nicht. Also ich muss jetzt sagen, jetzt, wo ich den ersten Film noch mal gesehen habe, Ja, also ist eher so in meinem Kopf so ein kann man machen. Ich fand jetzt, ich habe mich auch so, hat den Humor auch so ein bisschen vergessen. Also die sind so ein bisschen sehr so haha. Zum Beispiel es gibt eine Folge oder eine Szene, in der Bumblebee, glaube ich, Öl auf jemanden draufpinkelt und ich so, ja, ist nicht ganz, also vielleicht ist das der Humor von anderen Leuten, mein Humor ist es persönlich nicht so. Ist es dein Humor, Fabian? Wie stehst
Du
du zu dem
kennst mich ja,
Film?
also insofern, ja, natürlich. Ich finde das mega witzig, auch Furzwitze. Ich kann mir nichts Witzigeres vorstellen als Furzwitze. Ich muss ja gestehen, ich habe ja, glaube, nur den ersten Teil geguckt und habe dann so für mich entschieden, okay, das reicht dann auch, weil ich meine, jetzt die anderen Filme haben jetzt auch nicht so viel andere Sachen gemacht. Insofern bist du tatsächlich der größere Transformers-Experte als ich,
Oh
weil ich
Gott,
habe
nee,
nämlich nur den ersten
Hilfe.
geguckt. Aber ja, diese, ja, auf Englisch sagt man Juvenile, also halt so eher so an ein jüngeres Publikum gerichtete Witze, also so für Teenager. Ich glaube, es ist halt so, die Transformers-Reihe ist halt so die typische Teenager-Reihe. Und insofern ist es auch normal, dass man da irgendwann rauswächst. Und alles ja inszeniert von Michael Bay, Mr. Bombast. Und der ist bekannt dafür, dass er so ganz albernen Humor einbaut in seine Filme. Insofern ist das eigentlich
Michael Bay
nicht
Problem.
überraschend. Also er ist bekannt
Nee.
dafür für den Hero Shot, wo sich die Kamera einmal um die Figuren dreht. Er ist bekannt dafür, dass es immer Straßenlaternen im Bild gibt. Und er ist bekannt für diesen sehr albernen Humor.
Okay, das mit den Straßenlaternen wusste ich tatsächlich gar nicht, dass das auch so ein Michael Bay Feature ist. Ich kenne halt nur dieses dramatische, wir sind unterm Auto und dann wieder oben, Shot-Ding von ihm. Ich muss mich mal kurz nochmal von deiner Aussage distanzieren, dass ich Transformers-Expertin bin. Ich habe persönlich auch nur die ersten drei Filme gesehen. Es kann sein, dass ich Transformers 5. Also es gibt noch irgendeinen Film, wo, und das ist der dritte, wo sie dann quasi nach den Personen suchen, die die Transformers erschaffen haben. Das können es Leute in den Kommentaren wahrscheinlich besser sagen. Also ich muss sagen, ich.
Also hast du den Wechsel zu Marky Mark noch mitbekommen?
Ja, ich habe irgendein. Marky Mark, nein. Also Mark Wahlberg ist ja irgendwann dann, es gab ja irgendwann einen neuen Cast und dann sind, genau, ist Mark Wahlberg eingestiegen. Ich bin der Meinung, ich habe einen Transformers-Film mit ihm gesehen. Das heißt, ich muss eigentlich einen späteren noch geschaut haben. Aber ich würde mich jetzt trotzdem, ich weiß nicht, ob mich das so krass qualifiziert. Aber wir wollen ja heute auch über Transformers One reden und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, auch wenn man da, also ich meine, natürlich ist es gut, wenn man ein bisschen was über die Transformers weiß, aber ich glaube, man kann auf jeden Fall auch mit einem frischen Blick daran gehen. Aber bevor wir über den Film reden, erstmal ein bisschen Werbung. Und da möchte ich dich fragen, Fabian, was ist dein Lieblings-Go-Moment aus der Film- und Serienwelt?
Was ist denn ein Go-Moment, Lisa?
Es ist ein Moment, in dem die Hauptfigur eine wichtige Entscheidung fällt und mutig vorangeht und die Handlung danach in eine völlig neue Bahn lenkt.
Ah, okay, das ist also sowas wie ein Plotpoint, ja? Also ein Plotpoint gibt ja der Handlung einen neuen Verlauf und dementsprechend müsste mein Lieblings-Go-Moment aus Poor Things sein, also als sich Bella dazu entschließt, ihr behütetes Leben hinter sich zu lassen und die Welt auf eigene Faust zu erkunden.
Ja, genau. Ich würde sagen, das wäre ein Go-Moment, weil das ja auf jeden Fall die Handlung beeinflusst hat. Ich überlege gerade ein Go-Moment nochmal aus einer Serie. Ich glaube, in Ted Lasso zum Beispiel. Also jetzt kommt ein kleiner Spoiler für 5 Sekunden. Achtung an alle, die Ted Lasso noch nicht geschaut haben. So jetzt. Als Nate Ted hintergeht und dann quasi auf die dunkle Seite wechselt zu Ruperts Fußballclub. Das ist auf jeden Fall auch, würde ich sagen, ein Moment. Der als so Plotpoint gesehen werden kann. Vielleicht ist euch da draußen auch gleich was eingefallen, wo ihr dachtet, okay, das ist so dieser eine Moment in dem Film oder in der Serie, der die Handlung, ja, den weiteren Verlauf der Handlung steuert. Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare und wenn ihr mehr Infos zur Go-For-It-Kampagne von Vodafone wollt, dann findet ihr das entweder in den Shownotes oder in der Videobeschreibung, je nachdem, wo ihr uns gerade hört oder guckt.
Und guckt Ted Lasso.
Genau, ja, guckt Ted Lasso. Oh Gott, das ist ja ein Fun Fact, der gar nicht so fun ist, aber ein Fact, den ich ja mal kurz am Rande erzählen kann. Und zwar habe ich Ted Lasso ja relativ spät erst gesehen, nachdem mir schon alle gesagt haben, wie gut die Serie ist. Und dann habe ich die halt echt wirklich weggeguckt. So, ich war richtig drin. Ich lieb die Serie. Ich war voll dabei. Und dann kam das Staffelfinale von Staffel 4 ist es, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe. Staffel 3 oder Staffel 4? 3.
Ich glaube schon.
Und ich wollte nicht, dass die Serie zu Ende ist. Ich habe bis heute nicht das Staffelfinale von der letzten Staffel geguckt, weil ich war nicht mental darauf vorbereitet, dass ich da nichts mehr zu schauen habe, weil es war ja quasi zu dem Zeitpunkt noch ja die Rede davon, dass es keine weitere Staffel mehr gibt, also keine vierte Staffel mehr. Inzwischen ist ja eine vierte Staffel wieder im Gespräch. Das heißt, ich könnte quasi wieder in die Welt einsteigen, aber ja, nur so ein Fakt am Rande, dass ich das bis heute immer noch nicht gesehen habe. Und ich glaube, inzwischen, das ist jetzt schon wieder ein halbes Jahr her, müsste ich eigentlich die ganze Serie nochmal gucken. Aber es gibt ja Schlimmeres. Aber ja, jetzt zuletzt habe ich etwas anderes geguckt, und zwar war das Transformers One. Und bevor wir darüber reden, fasse ich erstmal kurz zusammen, worum es grob geht. Transformers One ist ein animierter Film, und der ja bringt uns quasi die Anfänge der Transformers-Fehde so ein bisschen näher. Die Geschichte spielt auf dem Planeten Cybertron, und wir verfolgen das Leben von Optimus Prime und Megatron. Die waren nämlich nicht immer Feinde, sondern surprise, surprise, sie waren mal richtig krasse Bros und haben immer miteinander abgehangen. Und in dem Film sehen wir dann quasi, wie es dazu kommen konnte, dass die Beziehung der beiden, ja, ich würde mal sagen, ist kein Spoiler, wenn man halt den Rest der Filme gesehen hat, aber ich würde sagen, die Beziehung ist ein bisschen den Bach runtergegangen, und genau, da wird uns ein bisschen die Vorgeschichte erzählt. Und in dem Film gibt es eine Besonderheit im Vergleich zu dem Rest des Franchises oder den Live-Action-Filmen auf jeden Fall. Und zwar ist es ein Transformers-Film ohne Menschen. Wie fandest du das, Fabian?
An und für sich finde ich das ja mega gut. Denn das ist immer so ein bisschen das Problem der Transformers-Filme auch gewesen. Also im ersten Film, klar, haben wir dieses Fish out of water, also dass der menschliche Held quasi in eine neue Welt eintritt und etwas Neues erkennt, also dass es eben diese lebendigen Maschinen gibt. Aber dann später ist es halt sehr schwer zu rechtfertigen, warum die Menschen, diese zerbrechlichen Fleischsäcke, eigentlich noch Teil der Handlung sind, wenn sich ringsherum halt hausgroße Kriegsroboter die Schädel einschlagen. Insofern, glaube ich, war das immer so ein bisschen erzwungen. Und ich meine, wozu brauchst du die Figuren, wenn die Roboter ja selbst auch Gefühle haben oder auch unterschiedliche Charaktere haben, unterschiedlich aussehen? An und für sich ist das, denke ich, ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja, mich hat das auch null gestört, dass das quasi jetzt ohne Menschen war. Ich wüsste auch gar nicht, also in dem Film ist ja da quasi, also er spielt ja eben auf Cybertron, also auf dem damaligen Heimatplaneten der Transformers. Und in der Geschichte hat es natürlich keinen Sinn ergeben. Und ja, mir hat es auch nicht gefehlt. Also wie du schon meinst, das ist eigentlich so das Argument, dass schon in den vergangenen Filmen halt die so ja menschliche Eigenschaften hatten, und jetzt, da die natürlich die ProtagonistInnen von ihrem eigenen Film waren, hat man sich natürlich trotzdem mit denen identifiziert. Ich finde irgendwie auch so ein bisschen, dass man wusste natürlich offensichtlich, dass es Transformers sind, aber ich habe die irgendwie auch als wie Menschen mit einfach Special-Fähigkeiten wahrgenommen dann in dem Sinne. Und in den Live-Action-Filmen sind die ja auch nochmal, also da merkt man diesen Unterschied, wie riesig die Transformers einfach sind. Da wird das trotz der Emotionen, glaube ich, nicht so passieren. Ich weiß nicht, wie es Leuten geht, die wirklich so in der Lore drin sind. Wir haben uns jetzt ja schon als nicht zwangsläufig krasse Transformers-Fans oder KennerInnen geoutet. Könnt ihr mal sagen, Leute, wenn ihr da die Filme irgendwie, ja, wenn ihr Fans von den Filmen seid, wie das dann für euch so war. Aber vielleicht allgemein zu dem Film. Wie hat dir denn der Film gefallen, Fabian?
Also, ich muss ja gestehen, ich war nicht in der Pressevorführung. Ich war ja so jetzt erst im Kino, als er jetzt auch schon hier in Deutschland angelaufen ist. Und dementsprechend habe ich natürlich schon so ein bisschen so die Diskussion um den Film herum mitbekommen. Also eine Schlagzeile war irgendwie, das ist der beste Transformers-Film aller Zeiten.
Das habe ich auch gelesen.
Also generell ist die Kritik sehr, sehr positiv. Dementsprechend hatte ich schon eine gewisse Erwartungshaltung. Und ich muss sagen, die ist ein bisschen enttäuscht worden. Also Es ist jetzt nicht der schlechteste Film, den ich jemals gesehen habe. Aber, oder sagen wir mal anders, wenn man sagt, das ist der beste Transformers-Film, ist es vielleicht auch nicht so das krasse Lob, wie es sich jetzt auf ersten Mal anhört. es ist halt ein netter Abenteuerfilm für ein junges Publikum. Normalerweise sage ich ja, das ist kein Argument, denn auch Kinderfilme oder Kinderserien, Beispiel Avatar, können richtig, richtig gut sein. Aber es ist halt, ich glaube, ich würde, das ist natürlich mal ein bisschen gemein, aber ich glaube, ganz nett trifft's am besten.
Ja, ich muss auch sagen, also ich habe halt auch diesen ganzen Hype drum um den Film mitbekommen und auch jetzt quasi so aus unserer FilmkritikerInnen-Bubble, da haben mir auch einige Leute erzählt oder ich habe gelesen so, oh, dieser Film ist richtig krass. Und mir ging es da genauso. Ich hatte auch relativ hohe Erwartungen, wobei ich auch so dachte, okay, weil ich ja eben quasi nur ein paar der Transformers-Filme gesehen habe, weiß ich halt nicht, ob es auf mich dann quasi genauso zutrifft, dass ich dann auch den Film so hypen werde. Und mir ging es da so wie dir. Also ich hatte schon Spaß im Kino. Also ich saß da schon und dachte, der Film
angefangen hat. Es passiert viel auf der Leinwand. Es knallt viel, es bewegt sich viel, es ist sehr bunt, ja.
Ich fand auch tatsächlich auch viele Kameraeinstellungen, vor allem in diesen Fight-Szenen, die es gab, fand ich auch echt ganz cool und ganz kreativ. Und ich mochte auch den Animationsstil. Erst war ich so ein bisschen so, vor allem die Transformers geben ja zu sehr diesen Spielzeug-Vibe, weil das basiert ja alles auf diesen Hasbro-Figuren, die es ja eben gibt. Und erst dachte ich vom Animationsstil so, das wirkt jetzt schon, also ist es mir zu kindlich oder nicht? Aber entweder habe ich mich dran gewöhnt oder ich mochte den Stil dann noch. Es hat mich an irgendeine Star-Wars-Serie erinnert, merke ich gerade. Ich weiß nicht, ist es Rebels oder ist es von Tales of the Jedi?
Das ist ja ein sehr ähnlicher Stil insofern. Ja, jetzt wo du es sagst. Ich finde es aber eigentlich ganz witzig, dass du sagst, dass das ein Animationsfilm ist, denn Animationsfilme, das schreckt ja, denke ich, immer die meisten ab oder viele ab. Aber in diesem Fall würde ich sagen, es ist vollkommen egal. Denn woran siehst du, dass etwas ein Animationsfilm ist, wenn es irgendwie, also zum Beispiel, wenn Menschen dargestellt werden, dann kannst du ganz eindeutig sagen, okay, das ist Animation. So sehen Menschen nicht aus oder so bewegen die sich. Aber da es ja keine Menschen gibt in diesem Film, könnte es quasi auch Live-Action sein, in Anführungszeichen. Und du würdest quasi den Unterschied nicht sehen.
Ich habe das auch bei Animationsfilmen so, dass am Anfang ich immer so bin oder mein Gehirn ist so, oh, das ist ein Animationsfilm. Und dann gucke ich das und dann vergesse ich aber, dass ich quasi animierte Figuren sehe, weil im besten Fall bin ich halt dann so eingenommen von der Geschichte, dass es eigentlich egal ist, quasi wie das Medium aussieht. Und ich bin jetzt auch, ich weiß nicht, ich glaube, eigentlich war ich in der Vergangenheit manchmal skeptisch, wenn es quasi von so bekannten Franchises oder bekannten Marken halt dann auf einmal ein Animationsprodukt gibt, wenn man eben gerade was anderes gewöhnt ist. Aber eigentlich sind ja zum Beispiel die Spider-Man-Filme, also so Into the Spider-Verse oder Across the Spider-Verse, eigentlich auch gute Beispiele dafür, dass man sich eben dann trotzdem sozusagen die Geschichte auch in einem anderen Medium angucken kann. Also
wobei da, finde ich, passt es ja eigentlich richtig gut, denn Spider-Man hat ja seine Wurzeln in den Comics.
Ja, das stimmt.
Und Comic-Animationsfilm ist ja jetzt nicht so der große Sprung. Und ich weiß, ich habe den zweiten Film noch nicht geguckt, aber im ersten Film haben sie ja auch sehr damit gespielt, mit den Regeln oder Konformitäten der Animation. Also dass zum Beispiel Miles Morales eine geringere Framerate hat, glaube ich, das ist jedem aufgefallen. Und auch so vom Stil her wirkt das ja so wie dieses Comic-Druckverfahren. Das war schon relativ dicht dran. Ich finde es dann besonders seltsam, wenn man zum Beispiel die Filme, also Live-Action-Filme gewohnt ist. Es gibt ja diese Animationsserie über Terminator. Und kommt ja noch in diesem Jahr ein Anime. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Anime ist, ein Film im Anime-Stil, der Krieg der Rohirrim in die Kinos. Witzigerweise kam da auch jetzt der Trailer, der lief jetzt auch, als ich gestern im Kino war.
Ja, bei mir auch.
Ja, und ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt an den Look, muss ich gestehen.
Oh, bei Herr der Ringe bin ich auch jetzt, also da bin ich wirklich skeptisch. Es gibt ja, gibt es da nicht sogar auch irgendwelche animierten Sachen schon? Also jetzt kein
Weiß aber nicht von Peter Jackson. Also nee. Es gibt den aus den 70ern oder so, den einen Herr-der-Ringe-Film. Mhm. Muss ich mal eben gucken. Zeichen, das ist ja, der von 78 ist der.
Ah, so alt ist er schon.
Der, okay. Der berühmt-berüchtigte Zeichentrickfilm.
Ich habe den nie gesehen, muss ich mal gestehen an dieser Stelle.
Ich kann mich nur an das unfassbar epische Cover erinnern, wo du den, wo du Gandalf hast mit diesem riesigen Schwert aus der Perspektive der beiden Hobbits. Ich weiß gar nicht, ob ich den geguckt habe.
Doch, ich kann mich aber, das Cover kenne ich, glaube ich. Aber ja, da bin ich auf jeden Fall auch, also das ist wirklich sehr mit Live-Action verbunden, also die Herr-der-Ringe-Serie. Da bin ich auch gespannt. Ich hoffe halt, die Story ist cool, weil, ja, weiß nicht. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Wie gesagt, mich hat es nicht gestört, dass es bei den Transformers-Filmen jetzt Animation war. Ich fand es eigentlich sogar ganz cool. Ich fand dem Film auch dann, ja, ganz cool. Ich hatte eine gute Zeit damit. Ich fand es auch nett quasi. Also es war jetzt nicht notwendig, dass ich die Hintergrundgeschichte zu Megatron und Optimus Prime jetzt kenne. Also ich habe jetzt nicht aktiv drauf gewartet. Aber so wie es dann gemacht worden ist, war es irgendwie, ja, jetzt nicht so überraschend. Ich meine, man weiß ja, wie es am Ende ausgeht. Bedeutet nicht, dass man, ich meine, es gibt ja auch andere Fälle, wo man zum Beispiel bei jetzt, okay, Herr der Ringe ist jetzt, die Rings of Power Serie ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber es gibt ja durchaus auch viele Serien und Filme, wo man das Ende schon weiß und wo dann trotzdem eine packende Geschichte erzählt wird. Bei Transformers One war es halt, also die Geschichte war jetzt nicht sonderlich, also es war jetzt nichts drin, was man jetzt nicht schon kennt. So, es hat mich jetzt nichts überrascht. Ich war jetzt so, okay, sie sind jetzt Friends und dann wird halt im Verlauf des Films, ohne jetzt schon zu spoilern, wir spoilern dann erst später ein bisschen, da werden halt schon so Storybeats gesetzt, wo man weiß, okay, er sagt jetzt das oder er hat jetzt diese Verbindung zu der bestimmten Person. Und ich glaube, das wird sich eventuell dann ändern, wenn jetzt noch Sache X passiert. Ich hatte da so ein bisschen das Gefühl, als ich halt diese guten Kritiken gehört habe, dass mich jetzt so ein richtig deepes Figurendrama erwartet. Ich fand schon, dass sie da ein bisschen auf jeden Fall reingegangen sind, dass es halt so diese Verbindung zwischen Megatron und Prime ist. Aber an einigen Stellen war es dann vielleicht doch ein bisschen oberflächlicher, als ich dachte. Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht den nächsten Citizen Kane erwartet oder so. Deswegen, ja.
Also, du sagst es schon mit den beiden Figuren, denn du hast vorhin so die Action-Szenen gelobt. Mhm. Ich muss da ein bisschen einschränken. Also, ich meine, es ist sehr, dadurch, dass es halt ein Animationsfilm ist, können die halt Sachen machen, die Menschen nicht machen können. Es ist auch spektakulär, es kracht und bumm und peng. Aber ich fand es teilweise so ein bisschen unübersichtlich.
Ja,
also ne, mir war nicht ganz klar, wo befinden sich jetzt die Figuren, wer ist wo, also zum Beispiel gab es eine Action-Szene.
Die gegen Ende des Films?
Ich versuche spoilerfrei zu machen.
Okay.
Da quasi gibt es eine Actionsequenz und dann bleibt ein Teil der HeldInnen zurück. Und du siehst quasi, es ist komplett leer, die Bösen haben das Schlachtfeld verlassen. Und dann nach 5 Sekunden oder so schwenkt die Kamera um und auf einmal stehen da ganz, ganz viele andere Transformers. Und so. Wo kommt denn ihr auf einmal her? Stimmt. Also teilweise ist es so ein bisschen unübersichtlich oder nicht ganz klar inszeniert. Das Herzstück des Films ist auf jeden Fall die Beziehung zwischen, die heißen ja auch ganz anders, ne? Also die Beziehung zwischen Orion Pax und die 16, aber wir nennen sie einfach Optimus Prime und Megatron. Das ist so das Herzstück des Ganzen und ich finde es tatsächlich, auf der einen Seite finde ich es eigentlich, ist es schon teilweise ein bisschen ausgelutscht, denn ich meine, wir haben das, kennen das aus den X-Men-Filmen, also da waren Charles Xavier und Magneto waren ja auch mal Freunde. Dann sind mir Anakin und Obi-Wan Kenobi noch ins Gedächtnis gekommen. Insofern ist es jetzt nicht so was super Neues, aber trotzdem ist ja die Dynamik zwischen den beiden trotzdem irgendwie interessant und unterhaltsam.
Ja, voll. Hast du den Film eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch geschaut?
Das ist eine sehr gute Frage. Also normalerweise schauen wir die Filme ja auf GigaTV Mac oder in den Pressevorführungen in der Originalfassung. Gerade in den Pressevorführungen wird da eigentlich immer die Originalfassung gezeigt. da es ja im Kino lief, habe ich dann halt das auf Deutsch geguckt. Es gab auch keine englische Fassung. Ich hätte es mir lieber auf Englisch angeguckt. Insofern habe ich mir die deutsche Synchro angetan. Ja, normalerweise ist die deutsche Synchro, gilt ja als die, also als, gehört ja zur Weltspitze dazu. In diesem Fall aber habe ich schon gelesen, dass es da einige Kritik an der Synchro gab.
Oh oh.
Weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist.
Also ich habe den Film tatsächlich in der Originalfassung geguckt, weil ich war auch nicht in der Pressevorführung, weil ich die verpasst hatte. Aber es hatte irgendwie von meinem so Zeitrhythmus an dem Tag genauso gepasst, dass ich quasi in die eine OV-Vorstellung in dem Kino gehen konnte, wo ich dann eben hin wollte. Und deswegen hatte ich jetzt quasi die Originalfassung und nicht das Synchronerlebnis. Aber ich habe auch schon ein paar Filme geschaut, wo die dann teilweise Rollen von Influencenden synchronisiert worden sind. Und ich glaube, das war in dem Film auch so, ne? Ist nicht hier, wie heißt da der Allmann-Dude? Phil Laude
hat, glaube ich. Phil Laude, der von Waititi, der hat eine relativ große Rolle. Der ist der Comic-Relief-Charakter. Also das ist der, der dann später zu Bumblebee wird. Und der wird im Original halt von Keegan-Michael Kay gesprochen. Das ist so der andere Typ von Jordan Peele. Ich weiß nicht, ob man den so kennt. Also ich glaube, wenn du den Typ googelst und das Bild von ihm siehst, dann kennst du den sofort. Das ist der bekannt wurde, der als Teil des Comedy-Duos Key and Peele, gibt's auch einige Sketche auf YouTube. Und Jordan Peele kennt man eben von Get Out. Ich guck mal gerade, ob der da auch irgendwie Aktien drin hat an dem Film. Aber ich glaube, es war nur Jordan Peele. Aber der ist halt ein bekannter Comedian. Und jetzt nichts gegen Phil Laude, aber ich meine, wenn du halt so das Doppelte hast, die Witze sind eigentlich für eine englische Sprache geschrieben und dann, also es wirkt teilweise schon nicht so. Und es gibt halt einige, ich meine, die Hauptfiguren, also Optimus Prime, Megatron und Elita One, die werden alle von SynchronsprecherInnen oder von SchauspielerInnen gesprochen. Aber hier ist es halt auch so, wenn du zum Beispiel in den Trailer, gibt es so eine Dialogzeile, if we survive this, I will kill you, I accept that term. So, das ist irgendwie, auf Englisch ist es lustig, aber wenn du es dann auf Deutsch klingst, hörst, dann da können selbst die SynchronsprecherInnen können das nicht irgendwie so rüberbringen, dass es so klingt wie etwas, das jemand sagen würde.
Aber ich muss gerade dran denken an, was war nochmal die Zeile von Julian Bam, muss los, Bruder, oder so, bei einem Sonic-Film? Das war, wenn es so diesen, okay, das war eigentlich schon wieder witzig und hat sich allein für die Memes schon gelohnt, das muss man auch mal an der Stelle anerkennen, aber wenn es halt dieses Level an Übersetzungen oder so hat, dann, finde ich es schwierig. Ich kann es jetzt halt bei dem Film nicht beurteilen, aber
es gibt noch ganz viele andere Parts, die von Influencenden eingesprochen wurden. Also die Bösewichtin zum Beispiel ist von Dilara eingesprochen worden. Und dann gibt es bei den, ich habe ihren Namen vergessen, das sind so die alte Garde auf dem Schrottplatz. Da sind einige, das hörst du auch in der deutschen Synchronfassung sofort, dass die ihre Sätze so ein bisschen vernuscheln. Und ich so, das muss ich nochmal googeln.
Soundwave und Shockwave oder so.
Ja, genau. Starscream wird übrigens von der Synchronstimme von SpongeBob eingesprochen. Das fand ich auch so witzig. Krass. Das sind auch halt Leute, die das eigentlich nicht professionell machen und das merkst du leider.
Ja, ich finde auch, also ich meine, der Originalcast, da hat man halt Chris Hemsworth als Optimus Prime und Scarlett Johansson als Alita und dann hier John Hamm ist noch dabei und Lawrence Fishburne und ich weiß nicht, ob ich jetzt hier so einen generellen Rant machen soll über Influencer, die synchron sprechen, weil ich bin da irgendwie meistens nicht so Fan von. Ich meine, es gibt ja durchaus auch einige Leute, die dann quasi zum Beispiel hier Lara Loft ist ja auch Synchronsprecherin, aber auch Influencerin. Aber ich glaube, die meisten Leute, ich weiß nicht, kriegen dann so einen Crashkurs und machen das dann. Aber ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen uncool. Es ergibt halt Sinn, dass halt Produktionsfirmen das machen oder weil die eben halt versuchen, dann das Fandom von den Leuten mitzunehmen. Aber das sind halt keine ausgebildeten SprecherInnen dann meistens. Und das finde ich, wie du halt sagst, das merkt man dann. Und ich finde das irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das nicht cool, dass die halt den SynchronsprecherInnen die Jobs klauen. Obwohl man natürlich argumentieren könnte, dass SchauspielerInnen das auch machen, weil ist es, ich meine, natürlich gibt es viele Überschneidungen und als Schauspielerin hat man ja eben auch Sprechtraining und so, aber es ist ja nochmal eine völlig andere Art zu reden oder zu performen, weil man muss ja auch dann mega overacten und so, damit man halt diese typischen Animations Sounds oder eben Gespräche dann quasi genauso hinbekommt, wie man das dann eben kennt aus dem Genre. Oder nicht dem Genre, aber dem Medium. Und ja, ich finde diese Entwicklung von InfluencerInnen sprechen Sachen ein. Ich meine, es ist bestimmt witzig. Also wenn, ich weiß nicht, Fabian, würdest du, wenn dir jemand anbieten würde, ich glaube, du könntest das sogar. Du hast eine gute
Aktuell Stimme. Könnte ich es nicht, aber nee. Frag mich in ein paar Wochen nochmal. Ich glaube, wenn mich jemand fragen würde, hey, hast du Bock, da irgendwie was einzusprechen? Ja. Also würde ich auf gar keinen Fall Nein sagen.
Aber ich würde halt nur so einen Satz machen oder so, damit ich halt nicht den ganzen Film versau.
Also ich insofern kann ich da jetzt nicht wirklich den Influencern irgendwie böse sein. Wenn man mir so eine Rolle anbieten würde, würde ich wahrscheinlich auch sagen, oh ja, das klingt cool, mache ich auf jeden Fall. Mhm. Mache ich auf jeden Fall. Aber da muss man vielleicht so den Studios oder der Produktionsfirma sagen, hey, lass das doch vielleicht besser den Profis, überlass es den Profis.
Tja, auf jeden Fall kann ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt Transformers One nochmal schaue und dann mit den deutschen Stimmen, damit ich es dann auch irgendwie beurteilen kann, ist natürlich, hat vielleicht auch ein bisschen Einfluss dann darauf, wie der Film wahrgenommen wird in Deutschland. Also ich meine, du hast ja schon erzählt, dass die Kritiken ja, also die Kritikerstimmen ja richtig gut waren. Und ich weiß nicht, wie sehr sich das dann auch auf die deutschen Stimmen oder die deutschen Synchros bezogen hat, aber so generell auch im, also jetzt quasi in der Originalsprache wurde der Film ja gut aufgenommen. Und dafür habe ich gelesen, ist es finanziell gar nicht so dolle gerade mit dem Film. Also ich habe jetzt nochmal gecheckt, der hat jetzt wohl gerade global, also quasi USA und weltweit generell, 111 Millionen Dollar eingenommen und hatte ein Budget von 75 Millionen Dollar. Wir haben ja gerade schon ein bisschen über die anderen Budgets oder die anderen Summen, die eingenommen wurden, gesprochen. Ist jetzt, ich meine, der Film ist noch nicht so lange draußen, aber ist jetzt im Vergleich nicht so viel und hat jetzt natürlich auch ein bisschen Konkurrenz durch den anderen Animationsfilm, der gerade in die Kinos gekommen ist, und zwar The Wild Robot habe ich persönlich noch nicht gesehen, aber soll auch richtig, richtig gut sein. Und meinst du, Fabian, dass das so ein bisschen der Grund ist, warum Transformers One jetzt nicht so gut performt, trotz dieser Kritiken? Oder ist es vielleicht noch was anderes?
Auf jeden Fall. Ich habe mich da so ein bisschen gefragt, für wen ist denn dieser Film eigentlich? Also wer soll da reingehen? Denn klar, die Transformers-Filme sind unfassbar erfolgreich gewesen. Aber das würde ich eher so dem Michael Bay-Faktor zuschreiben. Also ich glaube, es ist niemand in die Filme gegangen, weil er wirklich an den Figuren an sich interessiert war, sondern halt, weil man da so das Krach, Bang, Bumm auf der Leinwand sehen wollte, glaube ich. Und insofern jetzt ein Film, der sich so mehr auf die Figuren konzentriert, mehr auf die Charaktere konzentriert, ist von der Idee eigentlich ganz cool. Aber ich habe mich dann immer im Film gefragt, okay, für wen ist denn das eigentlich? Also wer interessiert sich wirklich für die Vorgeschichte von zwei Spielzeugen? Und ich glaube...
Wenn du es so formulierst.
Also ich glaube, diejenigen, die halt richtig Fans sind, das sind, glaube ich, nicht die, die damals ins Kino gegangen sind für die Transformers-Filme, sondern das sind so die Fans der Zeichentrickserie. Also da gab es ja noch eine Zeichentrickserie.
Ja.
Ich muss mal kurz gucken, das ist, glaube ich, aus den 80ern oder so. Zeichentrick. Ja, so aus den 80ern ist das. Und das ist halt auch schon eine ganze Weile her und ich glaube nicht, dass das noch so sehr im kulturellen Zeitgeist oder im kulturellen Gedächtnis geblieben ist, auf jeden Fall nicht so in Deutschland. Und also insofern, das ist so ein Problem. Und dann ist es halt noch ein Animationsfilm, was dann auch wieder Leute abschreckt. Und dann läuft halt mit The Wild Robot auch gerade eine starke Konkurrenz. Ich glaube halt, viele denken so, Animationsfilm eher so für Kinder. Und wenn du dann halt als Elternteil vor der Wahl stehst, okay, guckst du dir jetzt irgendwie Transformers an? Oder guckst du dir Wild Robot an? Ich glaube, The Wild Robot ist so stärker gerichtet an eine jüngere Zielgruppe oder auch besser vermarktet worden. Und deswegen glaube ich, dass dann die Familien eher in den Film reingehen, der ja jetzt an der Kinokasse auch Transformers One überholt hat. Und der ist auch günstiger gewesen. Also du hast schon vorhin gesagt, 75 Millionen Budget bei Transformers One Wobei das ja beim Budget immer so eine Sache ist, kann man nicht so genau einschätzen. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass das wohl auch teilweise vielleicht sogar doppelt so viel gewesen sein kann.
Wirklich? Und okay.
Ja, bis zu 147 Millionen, während The Wild Robot war halt günstiger. Der hat halt...
Vielleicht wollen die nicht zugeben, dass sie so viel Geld ausgegeben haben, wenn es jetzt so wenig einnimmt.
Also der hat halt nur 78 Millionen gekostet und kann dadurch auch sehr viel schneller profitabel sein.
Ja, das kann natürlich gut sein, dass es echt die Konkurrenz ist. Oder ich habe ja eben schon gesagt, für mich ist Transformers irgendwie, auch wenn es jetzt die Serie in den 80er Jahren gab, so ein Mid-2000er, 2010er Phänomen irgendwie. Und jetzt hat man ja schon gesehen an den letzten Filmen, es gab ja zum Beispiel auch das Bumblebee-Spin-off und so noch, dass da ja auch so ein bisschen schon einfach die Luft raus war. Und das jetzt, ich weiß halt nicht, ich meine, es ist natürlich eine gute Idee, durch nochmal auch neue Ideen, also durch die neue Form des Films, dass es ein Animationsfilm ist und eben auch, dass es eben auf hier, als habe ich den Namen von dem Planeten vergessen, auf dem Transformers, Cybertron, danke, habe ich es nicht schon 10-mal gesagt eben, egal. Also, dass es quasi da spielt, ist ja auch nochmal quasi ein neuer Spin. Aber trotzdem, ich glaube mal, wenn die Leute jetzt vielleicht auch, die jetzt nicht eben krasse Transformers-Fans sind, sondern vielleicht auch mal so ein, zwei Filme gesehen haben, jetzt sehen, okay, da kommt ein neuer Film raus. Ja, Transformers, hat man ja irgendwie auch schon gesehen, ist jetzt, weiß nicht, ist da noch was Neues, dann Versus, oh, ein neuer Animationsfilm mit einem neuen Konzept, der cool sein soll und der auch was Originelles ist, dann entscheidet man sich da vielleicht auch dann für, ja, dass man halt eben was Neues sehen will, oder?
Ja, weiß nicht, weil wenn man das so in der Vergangenheit gesehen hat, wenn man so eine Lektion dazu nehmen kann, ist, dass halt Sequels oder Franchise-Filme halt einfach funktionieren. Insofern ist es eigentlich schön zu sehen, dass so ein Film, der halt eine neue IP ist, wie The Wild Robot, dass der halt so ein Mega-Franchise wie Transformers schlägt.
Ist insofern, meinst du, dass Filme finanziell sich gelohnt haben, also Franchise quasi Erweiterung?
Nee, das halt, die waren halt sehr erfolgreich an den Kinokassen. Also ich meine, Hollywood produziert halt deswegen so viele Sequels, weil es halt funktioniert, weil die Leute halt in Sequels reingehen. Und
ja, genau, das wollte ich fragen, ob du meinst, dass es sozusagen geldtechnisch funktioniert, weil KritikerInnen-mäßig sind die Franchise-Nachfolger ja nicht immer unbedingt.
Ja, gut, aber ich meine, also das ist ja egal. Das ist letztlich, wir leben im Kapitalismus, letztlich geht es nur ums Geld. Und klar können wir als KritikerInnen sagen, oh, was ist mir eigentlich jetzt alles, also diese ganze Sequelitis wird mir zu viel. Aber wenn halt die Leute dann immer ins Kino reingehen und dann sich trotzdem alles anschauen und die wirklich neuen, also ich meine, wir hatten ja in den vergangenen Jahren auch Filme, die wirklich mutig waren, die neue Geschichten erzählt haben oder die keine große IP im Rücken hatten, die dann aber an den Kinokassen nicht funktioniert haben. Und insofern kann ich da eigentlich Hollywood keinen Vorwurf rausmachen. Es ist halt einfach die sichere Wette. Denn Filme zu produzieren ist halt sehr teuer.
Ich bin auch Teil des Problems. Es wurde ja gerade neuer Freaky Friday-Film angekündigt und neuer Teufel trägt Prada-Film. Und ich bin so, niemand braucht es, warum gibt's das? Aber ich werde reingehen.
Ja.
es tut mir leid, Leute. Aber ja, ich bin leider anscheinend die Zielgruppe von Hollywood-Leuten, die Geld verdienen wollen. Ja, aber Wild Robot habe ich noch nicht gesehen, werde ich jetzt aber auch diese oder nächste Woche mal reingehen, um zu schauen, ob der Film dann quasi wirklich so krass ist, wie jetzt alle sagen. Aber vielleicht
Ich habe mir die Kritiken, also ich habe mir noch nicht so viele Kritiken da durchgelesen, aber was ich so ein bisschen mitbekommen habe, ist, dass der halt auch anders oder Sachen anders macht als andere Kinderfilme. Ich will da jetzt nicht so tief drauf eingehen, weil hier geht's ja nicht um The White Robots, sondern um Transformers One. Aber ich könnte mir zum Beispiel einen Grund auch vorstellen, warum Transformers One auch nicht so funktioniert, dass auch wenn der Film gute Kritiken bekommen hat, dass das sogenannte Word of Mouth, also einfach die, dass die Leute sagen, der Film ist super, geh da unbedingt rein, dass das auch nicht so stark ist, glaube ich. Vielleicht können wir da jetzt im Spoiler-Part ein bisschen mehr drüber reden, stärker in die auch inhaltliche Kritik gehen.
Ja, also es kann gut sein, ne, dass, obwohl ich es schon das Gefühl hatte, also gut, in der Filmbubble haben halt viele Leute gesagt, schau das, aber jetzt in meinem privaten Umfeld hat keine einzige Person über diesen Film geredet und ich glaube, den Personen, denen ich erzählt habe, dass ein neuer Transformers-Film halt rauskommt und ich da jetzt reingehe, waren auch so, ach so, habe ich gar nicht mitbekommen. Vielleicht ist das Problem. Aber ich meine, gut, von der Story her, ja, ich habe ja schon ein bisschen angedeutet, dass ich fand es jetzt halt ganz nett, aber jetzt auch nichts, was irgendwie meine Filmsicht irgendwie revolutioniert hat oder so. Auch jetzt vielleicht, wenn wir ja nochmal darüber reden, es ist ja eben die Origin-Story zwischen ja Optimus Prime und Megatron. Wir haben ja schon gesagt, krass drauf gewartet hat man nicht. Es hatte zwar gute Momente, aber zum Beispiel jetzt, also vor allem hat man ja, was ich schon jetzt nicht schlecht fand, war, man hat ja schon gesehen an Megatron eben, dass er eben am Anfang richtiger Fan vom Sentinel, also dem Typ, der quasi, ja, ich sag jetzt mal, alles geleitet hat, über die Welt geherrscht hat, da war er ja eigentlich mega Fan. Das wurde ja gleich am Anfang in den Anfangsszenen schon, also wurde in den Szenen schon klar. Und dann gab's immer wieder so ein paar Momente im Verlaufe des Films, wo er halt meinte, ja, oh mein Gott, und der macht das alles irgendwie so toll und ich bewundere ihn total. Und dann gab's ja den einen Moment, wo sie dann an der Oberfläche waren und halt gesehen haben, wie eben diese Geschäfte gemacht wurden zwischen, ja, diesen Aliens und den Bewohnern von Cybertron. Und dann gab es ja quasi sofort diesen Switch von Megatron. Und ich war so, okay, einerseits haben wir ja, wissen wir ja, wie sehr er quasi ihn verehrt hat und wie krass es jetzt sein muss, dass er jetzt das sieht quasi, dass er eben doch so ein Evil Guy ist. Aber es ging dann doch relativ schnell, dass er dann quasi so zum Evil Megatron quasi geworden ist. Ich weiß nicht, ob dir das da auch so ging. Ich fand es dann so, Switch, okay, jetzt haben wir den Grund, jetzt können wir weitermachen. So.
Ja, also ich habe das auch schon als Kritik mitbekommen und ich habe leider vergessen, was die, wie das verteidigt wurde, aber ein bisschen schnell ging es mir auch. Aber man muss allerdings natürlich dazu sagen, es ist halt auch einfach ein Film und keine Serie. Ja. Wir müssen dann auch quasi zum Finale kommen und haben da nicht so viel Zeit für eine noch stundenlange Charakterentwicklung. Mir ist noch was anderes eingefallen, was wir haben zwar jetzt gesagt, das ist ja immerhin was Neues, also Transformers One von der Geschichte her. Then again, ist es das wirklich? Denn es gibt ja schon eine Serie, Transformers War for Cybertron. Also das war ja eine Serie auf Netflix, die 2020 rausgekommen ist.
Aber also ich meinte jetzt so als Film. Aber ja gut, also man könnte natürlich sagen, da ist schon eine Serie.
Die hat auch nur auf Cybertron gespielt.
Insofern, die Leute, die Filme sehen, haben wahrscheinlich auch die Serie geschaut dann. Ja. Ja, für die ist es nicht mehr so neu.
Okay, aber zurück zu Megatron und Optimus Prime. Also Optimus Prime ist ja so der, es gibt so ein wunderschön altmodisches deutsches Wort, der Spring ins Feld. Also so halt einer, der gerne die Regeln bricht. Der super der optimistisch Bad Boy. Ist. Ja, aber es mehr so auf so eine fröhliche Art und Weise.
Idealistischer Bad Boy.
Ja, so das wird schon alles gut gehen. Während halt Megatron so schon so ein bisschen desillusioniert ist und sich eher an die Regeln halten will. Also er will halt Ordnung haben, weil er hofft, dass dadurch alles besser wird.
Ja, und also zwei unterschiedliche Ansätze da schon.
Ja,
quasi, ne?
Und als er dann eben erkennt, dass es durch, also eher im Gegenteil, dass die Regeln dazu da sind, um dass alles so bleibt, wie es ist, dass da was in ihm kaputt geht. Wobei, fand ich eigentlich ganz cool, weil die Elita 1, die im Original von Scarlett Johansson gesprochen wird.
Die lila Farbe, ne?
Ja, genau, die hat ja so ein, also so ist ja so ähnlich drauf. Die ist ja eigentlich auch so eine, die denkt, wenn ich mich nur so stark an die Regeln halte, dann wird alles gut. Und Regelbrecher wie Optimus Prime sind doof. Das wäre eigentlich interessant zu sehen, so also wie die beiden miteinander umgehen, weil die haben ja so ein ähnliches Mindset, also sie haben ähnliche Werte und ziehen dann aber ganz andere Schlüsse aus den Werten. Und das
stimmt.
Ist so ein bisschen unterentwickelt in dem Film.
Ja, vor allem, weil man das eben nicht so sieht, könnte man ja an sich annehmen, aufgrund ihrer Werte, dass Elita jetzt auch eigentlich noch verletzter ist, als sie ist, oder sich noch mehr rächen will. Also Megatron ist ja sofort gleich im, okay, ich muss mich rächen, ich muss das ja auch irgendwie mit Gewalt lösen, Modus. Und sie ist ja quasi, hat ja eigentlich dann eher das Mindset von Optimus. Also das wäre wirklich spannend gewesen, wenn die zwei auch noch mal. Also ich meine, natürlich ergibt es Sinn, dass Optimus Prime und Megatron dann drüber reden, weil die eben die Besties sind. Aber so rein, du hast recht, interessanter wäre es eigentlich gewesen, wenn Elita und Megatron sich unterhalten hätten. Tja, Fabian, hättest du mal vorher den Leuten schreiben sollen und denen das vorschlagen sollen.
Es ist, wie es ist, ja. Aber es ging tatsächlich ein bisschen schnell, wobei ich's muss ich den Film nochmal gucken. Also oft ist es ja so, dass du dann, wenn du sagst, okay, das ging jetzt ein bisschen schnell, dass dann da schon vorher aber Szenen gab, die anders hätten gelesen werden können.
Ja, also es gab halt schon ein paar, also es gab halt, wie gesagt, diese Momente, die sein, sag ich mal, sein Charakterzug an sich so aufbauen, dass es dann Sinn ergibt, dass er sozusagen so reagiert. Aber nach diesem Reveal, sag ich mal, dass es halt diese Transaktionen gibt, gibt's, glaube ich, so ein paar Szenen, wo er still so in der Höhle sitzt da und ist so, ich bin so enttäuscht. Und dann sagt er das zweimal und dann kommt halt dieser Switch. Aber vielleicht hast du recht, vielleicht haben wir da auch irgendwie jetzt was nicht mehr im Kopf, was total dabei hilft, das aufzubauen, diesen Wandel. Und eigentlich ergibt es doch mehr Sinn, als wir denken.
Also auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist, ich glaube, der Kopf oder dieser Helm von Megatron, der sieht so ein bisschen aus wie der Helm von Darth Vader, beziehungsweise sieht so ein bisschen aus wie der Helm von Wehrmachtssoldaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn man solche Helme aufhat, dann wird man halt einfach böse, vermute ich mal. Ja,
vermutlich.
Kann er jetzt auch nichts dran machen, ne?
Er hat halt auch so härtere Features, also so härtere Gesichtszüge als Optimus Prime, ist mir aufgefallen. Also er ist im Gesicht eckiger, um mal in die Analyse zu gehen.
Genau, eckig ist böse.
Eckig ist böse. Ich meine, hier Dingsbums. Oh, bin ich jetzt doof? Hier, der lila Star-Wars-Dude, der böse ist, der ist auch mega eckig. Der Rebels-Dude. Mann, wieso fällt mir der Name nicht ein? Okay. Okay, ich google das jetzt. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Rebels. Er ist blau. Er ist blau. Oh Mann, wie heißt er denn? Rebels. Blue Guy. Oh, Admiral Thrawn. Mann, wie kann ich denn bloß den Namen vergessen?
Ach, den meinst du?
Ja, genau.
Ja, der ist blau, das stimmt.
Tut mir leid, aber der ist auch sehr eckig. Punkt gelandet hier an dieser Stelle. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ich kann gar nicht so viel mehr zu dem Film so inhaltlich sagen, was irgendwie dafür spricht, dass er vielleicht dann auch nicht so tiefgehend ist oder war für mich, wie ich erwartet habe, dass das sein wird. Also
er ist doch sehr offensichtlich. Ja, also genau. Wir sind jetzt noch im spoilerfreien Teil, deswegen muss ich mich da ein bisschen abstrakt halten.
Nee, du kannst ruhig spoilern, wenn du möchtest.
Okay, aber dann müssen wir jetzt in den Spoiler-Teil gehen.
Ja, let's go.
Okay, also Spoiler, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann seid ihr jetzt gewarnt. Also der Film ist halt auch mega offensichtlich. Also als dieser, der Sentinel?
Sentinel Prime.
Prime, genau. Als der halt auftaucht und als er angefangen hat zu reden, dachte ich, das ist nicht die Stimme von einem Leader oder von einem vertrauenswürdigen Anführer. Der klang schon so. So, okay, irgendwas ist
mit dir. So schleimig, ne?
Ja, ein bisschen schleimig. Ja. Also es tut mir jetzt ein bisschen leid für den deutschen Synchronsprecher. Tom Beck, tut mir leid, aber vielleicht, oder im Gegenteil, da haben sie jemanden gut gecastet, dass ich sofort, als er angefangen hat zu reden, also irgendwas stimmt nicht mit dir. Und auch, dass er halt sagt, okay, wir sind halt immer auf der Oberfläche und wir riskieren unsere Haut für euch
als ob, ey.
Ja, und wir finden den MacGuffin einfach nicht so. Also es ist auch verboten, auf die Oberfläche zu gehen. Naja, ich frage mich, warum.
Nee, also, sobald, also das war instant sus.
Also das war halt, und auch halt das, was ich halt schon gesagt habe mit Anakin und Obi-Wan Kenobi, also dass es ist halt auch eine Trope, dass zwei Freunde sich entzweien und dann zu Feinden werden. Auch das ist jetzt nicht so oft, aber natürlich auch jetzt nichts Neues. Und ich glaube, das ist halt auch einer der Kritikpunkte, den ich an diesem Film habe. Er ist halt ganz nett und er ist halt sehr, also unüberraschend, nenne ich es mal. Also es läuft alles so in den Bahnen ab, wie ich das so erwartet habe. Da war jetzt nichts dabei, was mich jetzt irgendwie groß überrascht hat. Und es war auch nichts dabei, das mich jetzt irgendwie wirklich groß berührt hätte, also emotional. Ich glaube, es gibt eine Szene, ich glaube, es ist die Szene, in der Megatron so Optimus Prime einmal nochmal festhält und ihn dann loslässt und fallen lässt. Ich glaube, da hat sich emotional ein bisschen was bei mir getan. Aber ansonsten war das auch alles nett. Also so zum einen Ohr rein, zum anderen Ohr wieder raus. Da ist wenig hängen geblieben, auch emotional.
Ich habe mich gefreut, als Bumblebee seine Laserschwerter bekommen hat und dann so entdeckt, was er eigentlich alles machen kann. Das war für mich so ein Moment, wo ich so war, oh. Aber es ist halt trotzdem nicht gleichwertig mit dem Moment in Transformers 1, wo Bumblebee gefoltert wird von den Leuten. Spoiler Alert. Es ist noch ein Spoiler, ich weiß nicht, der Film ist schon so lange raus. Aber da bin ich richtig so, oh nein, Bumblebee. Und das ist halt so ein Metallgehäuse. Ja. Und da hatte ich schon mehr Emotionen als bei den meisten Sachen jetzt in
dem Film. Ich meine, Metallgehäuse, ich meine, guck dir R2-D2 an. Das ist auch nur eine Blechbüchse. Und,
alles, was R2-D2 macht, ist süß.
Ja, ich meine, da kann man relativ viele Emotionen rausholen. Ja. Du hast gesagt, du wüsstest jetzt gar nicht, was man noch so groß über den Film reden könnte. Eins habe ich schon noch, und zwar, ich finde tatsächlich, das Ende ist eigentlich somit das Interessanteste am ganzen Film. Weil, aber auch nicht, weil das Ende an sich so interessant ist, sondern weil ich da so viel reininterpretieren kann. Denn ich meine, ich bin ja jemand, der gerne das auch ideologiekritisch sich anschaut. Also ich halte mich da zurück, keine Sorge. Aber ich meine,
das Ende ist noch mit einem Deep. Sorry, red weiter. Ich wollte dich nicht.
Sag ruhig.
Nee, ich wollte nur sagen, dass das Ende ist ja eigentlich noch so am deepesten, also so am tiefergehendsten, wo dann wirklich auch eine Message hintersteckt.
Ja, genau. Also es geht ja im Prinzip darum, dass Cybertron eine ungerechte Welt ist, ein ungerechtes System, das basiert oder es fußt auf der Ausbeutung von Machtlosen. Also das haben wir jetzt auch noch nicht drüber geredet, aber es ist jetzt auch nicht so relevant, dass halt die Minenarbeiter, die Miner, die Roboter, die haben diesen Transformationskern nicht. Mhm. Und ich habe mich mal so gefragt, okay, kriegt man den irgendwie so als Belohnung oder ist das so quasi so das, was denen so vor der Nase gehalten wird, wie eine Karotte, damit sie weiterarbeiten, und dadurch werden sie halt klein gehalten, und später stellt sich halt heraus, dass ihnen das halt bei der Geburt in Anführungszeichen halt entfernt wird. Also das ist ja schon, kannst du ja schon so lesen als Kritik an unserem kapitalistischen System. Also auch unser kapitalistisches System fußt ja auf Ausbeutung. Es fußt darauf, Leute klein zu halten. Und jetzt ist so die Frage
von Privilegien.
Ja, genau, Privilegien. Also das halt, es gibt halt welche, die an der Spitze sind, denen geht's halt super, die leben halt wie sprichwörtliche Könige, genauso wie Sentinel Prime halt auch. Und jetzt ist halt die Frage, wie gehst du damit um? Also wie überwindest du das System? Und das finde ich eigentlich das Spannende, weil sich halt Megatron und Optimus Prime für die beiden möglichen Sachen entscheiden, wie man da dem halt begegnet. Also entweder begegnest du dem Ganzen halt mit Gewalt, also mit Revolution. Du versuchst das System halt umzuschmeißen. Oder du gehst halt, also das ist jetzt aber nur meine Interpretation. Du machst es halt so wie Optimus Prime und versuchst es halt durch Evolution, also durch Reform besser zu machen. Was vermute ich mal was natürlich jetzt in dem Fall gut funktioniert, weil sie halt mit dem Energon oder wie das Ding halt, das Energon fließt wieder, sie haben halt wieder so viel Energie wie möglich. Also quasi das, keine Ahnung, das der Lottogewinn für alle oder so.
Das ist natürlich ganz praktisch so als Support für Optimus Prime, als er dann quasi der wahre Anführer ist, dass er dann quasi auch das gleich mitbringen kann.
Das wäre eigentlich viel interessanter gewesen, wenn er es nicht hat. Aber also jetzt nicht für diesen Film, sondern für den nächsten Film, weil viel interessanter ist ja, wie geht Optimus Prime jetzt mit der Macht um? Also auch ein bisschen schwierig, er ist ja jetzt so eine Art, auch so wieder so ein Alleinherrscher, ne? So. Aber das ist halt Hollywood, es muss halt immer irgendwie Alleinherrscher geben oder Alleinherrscherinnen geben. Aber viel interessanter ist ja, wie geht er jetzt damit um? Und wie reformiert er dieses inhärent ungerechte System? Und da macht es ihm natürlich der Film einfach. Er kann jetzt einfach sagen, ja, alle Minenarbeiter, Roboter und muss man das gendern? Ich weiß es nicht. Also die Roboterinnen und Roboter, die bekommen jetzt halt alle ihren Transformationskern und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Aber so funktioniert es ja in der Realität nicht. Ne, das haben wir ja.
Sci-Fi-Jesus irgendwie.
Ja, Sci-Fi-Jesus. Also eigentlich wäre es viel interessanter, sich anzuschauen, wie es jetzt weitergeht und wie Optimus Prime jetzt weitermacht, ob er vielleicht ja auch durch Macht korrumpiert wird. Aber das ist halt auch so eine Geschichte, die hebt sich wenn das Transformers 1 überhaupt erzählen will, die heben sie sich halt dann für Transformers 2 auf oder wie auch immer. Und das ist halt so die Frage, ob es dazu kommen wird.
Ja, da kann ich gleich nochmal was zu sagen zu möglichen Transformers 2. Aber was mir gerade eingefallen ist, als du drüber gesprochen hast, über quasi, ja, Megatron will sich ja, quasi will ja am Ende dann die Herrschaft an sich reißen, weil er eben Sentinel Prime entfernt hat und sagt dann, ich bin jetzt die Person, die alles besser machen kann. Ich habe den Bösewicht entfernt und ich mach's jetzt besser. Aber in Klammern, er ist ja dann auch eine Person, der dann quasi alle unterdrücken möchte. Und dann kommt ja Optimus Prime und ist so, hey, nee, was du da machst, ist auch nicht gesund für unsere Gesellschaft. Hau ab. Und das ist exakt das Ende von Hunger Games Mockingjay Teil 2. Weil da ist ja auch Alma Coyne, diese Revolutionsführerin, die dann quasi Snow stürzen will. Und dann schafft sie es, Snow zu stürzen. Und dann stellt sie sich halt auf die Bühne und ist so, ja, ich regel das jetzt hier auch mal nicht so komplett gewaltfrei und toll, beziehungsweise sie macht ja dann ja auch quasi diese Hinrichtung von Snow. Und dann kommt Katniss ja an und Katniss ist quasi der Optimus Prime von Panem. Oder Optimus Prime ist die Katniss von Cybertron.
Weiß ich nicht.
Ja, vielleicht ein bisschen, hinkt vielleicht ein bisschen der Vergleich.
Weil Optimus Prime hat sich ja offensiv, also schützend vor Sentinel Prime gestellt. Also ja. er hätte ihn nicht hingerichtet. Das hat ja Katniss Everdeen genau anders gemacht. Da ist auch wieder die Frage, lässt sich jedes System wirklich friedlich umwandeln? Also lässt sich so ein unfassbar ungerechtes System wirklich mit friedlichen Mitteln auflösen? Oder braucht es ab einer gewissen Stufe wirklich Gewalt? Das wäre ja auch eine spannende Frage, die dieser Film nicht behandelt.
Es wird halt relativ einfach quasi geklärt oder es wird gar nicht dieses Fass aufgemacht, weil eben das Fass von unendlicher Energie aufgemacht wird. Und wenn man halt jedes Land unendliche Ressourcen hat, ist es natürlich nochmal eine ganz andere Ausgangssituation. Da haben sie sich das dann in dem Fall natürlich erstmal fürs Ende dieses Films einfach gemacht. Ich weiß nicht, was in den nächsten Filmen noch besprochen werden sollte, könnte, falls es sie gibt. Der Produzent hat ja gesagt, dass es eigentlich jetzt diese Reihe quasi eine Trilogie werden soll und eben weiterhin die Welt von Cybertron ja filmisch erforscht werden soll und dass er eigentlich zeigen möchte, wir wissen ja schon aus den vorherigen Filmen, dass Cybertron halt nicht mehr existiert und zerstört worden ist und dass er sozusagen jetzt noch mehr in den weiteren Teilen zeigen möchte, wie das eben passiert ist. Und da könnte man ja eben theoretisch solche Fragen, die du jetzt gerade gestellt hast, auch richtig gut aufgreifen. Da ist natürlich wirklich wieder dann auch die Frage nach der Zielgruppe, also auf was will man sich dann wirklich fokussieren, wobei es ja eigentlich viele Filme gibt, die sozusagen so eine Message dann so verpacken, dass es trotzdem kinderfreundlich funktioniert, dass die Geschichte an sich eine Geschichte auch für Kinder ist, aber es dann eben so tiefergehende Aussagen auch gibt, die dann vielleicht auch für Erwachsene interessant sind. Das könnte man schon machen. Ist halt nur die Frage, ob diese Filme jetzt existieren werden, weil wir haben ja schon gesagt, so dolle ist Transformers 1 jetzt nicht am Thriven am Box Office. Ich weiß nicht, ist das so deine Einschätzung, Fabian? Glaubst du, da kommt noch was?
Ich glaube nicht. Also es kommt natürlich so ein bisschen drauf an. Ich weiß jetzt nicht, in der wievielten Woche Transformers 1 ist. Aber
erst in der zweiten, glaube ich.
Ja, okay.
Jetzt diese Woche.
Stimmt, es ist in der zweiten. Ich glaube, der Produzent hat nämlich hat so gesagt, was so die Ziele sind, aber ich glaube, entweder war es er oder einer der anderen Produzenten, die haben das dann halt in einem anderen Interview auch gleich schon wieder eingeschränkt. Also die haben halt gesagt, klar würden wir gerne Trilogie machen, aber es hängt halt auch davon ab, wie finanziell erfolgreich jetzt der erste Teil wird. Mhm. Ich meine, sie haben ja jetzt mehr oder weniger auch ein Ende gefunden, wo man sagen könnte, also passt schon, es endet nicht mit einem Cliffhanger, will ich damit sagen.
Ja, nee,
und das würde mich mal interessieren, würdest du dir denn den zweiten Teil angucken jetzt?
Ja, ich weiß nicht. Also ich kann mir vorstellen, wenn der halt irgendwo dann auf dem Streaming-Service verfügbar ist, dann würde ich wahrscheinlich vielleicht sogar mal reingucken, aber es wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl. Also ich bin da wirklich. Vielleicht geht's da mehreren Leuten so. Ich kann mir sogar auch vorstellen, dass das unter anderem auch der Grund ist, warum der eben an den Kinokassen nicht so läuft. Weil halt alle denken so, okay, klingt ganz nett, aber jetzt nicht so krass, dass ich mir das im Kino angucken muss. Und jetzt heutzutage ist die Spanne von ein Film ist im Kino bis zu er ist online verfügbar ja auch nicht mehr so lang wie früher. Und dass da vielleicht einige dann auch sogar den ersten Film dann im Streaming angucken. Und ja, ich weiß nicht, also ich bin irgendwie auch, ich meine, du hast jetzt ein paar interessante Gedanken aufgeworfen. Wenn du das Drehbuch schreiben würdest und das genauso wäre, dann würde ich es angucken. Aber ansonsten kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass es, na, obwohl, bin ich jetzt optimistisch oder pessimistisch?
Also ich kann ja mal sagen, kannst ja mal kurz noch nachdenken und dann sage ich kurz was dazu. Ja. Also ich würde wahrscheinlich mir einen Nachfolger, wenn es einen gibt, auch eher im Streaming-Dienst anschauen und nicht im Kino. Aber ich würde mir, also es gibt auf jeden Fall Elemente, die spannend sein könnten. Zum Beispiel haben wir jetzt noch gar, weiß nicht, haben wir nur kurz einmal angedeutet, es gibt noch eine weitere Alien-Rasse. Also es gibt so, das sind so wie die Zerg aus StarCraft oder wie die Tyranids aus Warhammer 40k. Also halt so Insekten-Schleimviecher. So halt so der Gegenentwurf zu den Robotern. Und ich glaube, also von denen ist ja dann in den Transformers-Filmen gar nicht mehr die Rede. Das wäre ja eigentlich schon auch interessant, wie geht's mit denen weiter. Hat auch wieder viel Potenzial zu Krach, Bum, Peng. Ja, auch wie das jetzt sich dann so weiterentwickelt mit Megatron und Optimus Prime. Wobei, dahin gesehen, muss ich schon sagen, das Interessante ist jetzt schon im ersten Teil passiert. Nämlich, wie ist es zu diesem Split gekommen? Insofern bin ich ein bisschen zwiespältig.
Ja, vor allem, es gab ja auch schon mal dann noch andere Transformers-Sorten auch schon. Also da müssten sie dann mit den Aliens auf jeden Fall, ich meine, optisch sind die ja schon anders. Also vielleicht haben die dann auch eine coole noch Hintergrundgeschichte und coole Fähigkeiten oder sowas. Ja, ich habe irgendwie nicht so, also ich glaube, wenn, also um mich für den zweiten Teil oder einen potenziellen zweiten Teil wirklich zu interessieren, müsste man sich vielleicht noch ein bisschen mehr, also noch mehr als jetzt auch von dieser Transformers-Formel lösen. Ich meine, jetzt haben wir ja schon, sag ich mal, es ging zwar schon um, wie du, was hast du gesagt? Boom Peng. Ach, natürlich Boom, Peng, ja. Animationsfilm, aber halt auch natürlich viel Zwischenmenschliches oder zwischen Transformer-Iches. Ich weiß nicht, wie man das dann sagt. So Zwischentöne von Roboter-Beziehungen. Und ich glaube, wenn man halt wirklich ein bisschen noch mehr weggeht von dieser Formel, die wir jetzt bisher vor allem in Live-Action-Filmen gesehen haben, könnte es interessant werden, aber ich glaube irgendwie nicht, dass es passiert und deswegen warte jetzt mal nicht auf den Film, würde ich mal sagen. Ist jetzt irgendwie ein trauriges Abschlusswort. Möchtest du noch was Fröhliches sagen, bevor wir den Podcast beenden, Fabian?
Hast du noch eine Message? Da kommst du jetzt zu der richtigen Person. Also zu Mr. Das Glas ist halb leer, kommst du jetzt für einen persönlichen Abschluss.
Nein, ich sag jetzt einfach mal als positiven Abschluss, Leute, denkt mal über euren Go-Moment nach. Was ist so euer Lieblingswendepunkt in Filmen oder Serien, wo ihr dachtet, okay, yes, jetzt geht's erst richtig los mit der Story? Das würde mich interessieren. Schreibt gerne mal, wir haben jetzt da so ein paar Fragen aufgeworfen. Als mittelmäßige TransformerkennerInnen könnt ihr vielleicht auch noch mal schreiben, wenn euch da noch was Konkretes zu einfällt, wenn ihr Fans seid. Ansonsten würde ich sagen, war's das für diese heutige Episode. Ich fand's auf jeden Fall cool, mit dir zu schnacken, Fabian. Danke für deine Transformers-Ideen zu einem potenziellen Teil 2. Da könnt ihr da draußen auch nochmal sagen, ob ihr gerne euch einen zweiten Teil anschauen wollt. Und sonst würde ich sagen, war's das mit diesem Podcast, aka Vidcast, je nachdem, wo ihr schaut oder hört. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas und Lisa Oppermann. Regie Ron Harupa, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mag vorbei oder auf unserer Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.